Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Aus dem 1. Johannesbrief, dem Kapitel 3. Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen. Und wir sind es tatsächlich. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Und was das in der Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er. Denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer auf so etwas hofft, wird immer wieder darauf achten, sich von Sünde zu reinigen, um rein zu sein wie er. Wer absichtlich sündigt, lehnt sich gegen Gottes Ordnung auf, denn Sünde ist Auflehnung gegen Gott. Und ihr wisst, dass Jesus auf der Erde erschien, er, der selbst ganz ohne Sünde ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen. Wer ständig mit ihm verbunden lebt, der sündigt nicht bedenkenlos weiter. Wer gewohnheitsmäßig sündigt, hat ihn nie gesehen und nie begriffen, wer er ist. Meine Kinder, lasst euch doch von niemand verführen. Nur wer das Rechte tut, ist gerecht und kann wie Christus vor Gott bestehen. Wer in der Sünde lebt, stammt vom Teufel, denn der sündigte von Anfang an. Der Sohn Gottes ist jedoch erschienen, um die Taten des Teufels zu vernichten. Wer aus Gott geboren ist, lebt nicht mehr in der Sünde, weil das Erbgut seines Vaters jetzt in ihm wirkt. Deshalb kann er nicht immer weiter sündigen, denn er stammt von Gott. Man kann also erkennen, wer ein Kind Gottes und wer ein Kind des Teufels ist. Wer Unrecht tut, stammt nicht von Gott. Und wer seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt, auch nicht. Was sind das für Aussagen über Kinder Gottes? Manchmal, und wir haben es bei diesem Video gemerkt, gehen ja auch die Bezeichnungen so ein bisschen durcheinander. Was ist eigentlich ein Kind Gottes? Natürlich gibt es auch im Alten Testament vereinzelt Stellen, wo diese Bezeichnung verwendet wird als Kinder Gottes für die Geschöpfe Gottes. Aber im Neuen Testament haben wir eigentlich eine Unterscheidung. Geschöpfe Gottes sind wir alle. Und jeder ist von Gott geschaffen, jeder ist als Original und jeder ist von Gott geliebt. Und mit jedem von uns, für jeden von uns gilt das, dass Gott etwas Großartiges vorhat mit uns. Er hat uns für die ewige Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Kinder Gottes in diesem Sinne, wie wir es hier in 1. Johannes 3 lesen, oder wie wir es in Römer 8 lesen, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. In diesem Sinne wird diese Bezeichnung aber nur für Menschen gebraucht, die diese Rettung, die in Jesus angenommen haben. Die sagen, ja, für mich soll das gelten, dass Jesus dort am Kreuz gestorben ist. Und die Taufe drückt das ja auch so aus. Ja, das ist ja durch das Untertauchen, früher wurde das ja bildlich anschaulich gemacht, dass eben der alte Mensch irgendwo untergetaucht wird und der neue aus dem Wasser emporsteigt. Also, dass wir in den Tod und die Auferstehung von Jesus hineingenommen sind. Kinder Gottes, was heißt das eigentlich? Kinder Gottes, so heißt es hier, das sind wir schon heute. Wer zu Jesus gehört, wird nicht irgendwann Kind Gottes, sondern ist es heute. Und das, was über Kinder gilt, das gilt auch über uns. Kind wird man nicht, indem man sich's verdient. Kind zu werden, muss man sich nicht erarbeiten, ne? Das Kind entsteht. Wir heißen Gottes Kinder, schreibt Johannes. Wir heißen seine Kinder und wir sind es tatsächlich. Kind Gottes wird man also nicht als Belohnung, sondern dadurch, dass man das annimmt, was Jesus getan hat. So nennt Jesus dann seine Jünger auch, ihr seid meine Brüder oder ihr seid meine Schwestern und Brüder. Ihr seid meine Geschwister, wenn ihr zum gleichen Vater gehört. Jetzt schon Kind Gottes sein. Was bedeutet das? Wenn Sie morgen früh aufstehen und zum Frühstück gehen, die Zeitung lesen, falls Sie in Ruhestand sind, oder in die Arbeit gehen, als Kind Gottes. Ich komme an meine Arbeitsstelle und bin Kind Gottes. Manchmal ist es ja so wie in diesem Kinderbuch, nicht wie bei Räubers, dass das ja zunächst mal eine Umstellung ist. Da hat man vielleicht jahrzehntelang anders gelebt. Hat man jahrzehntelang davon gelebt, dass man sagt, ich muss mich selber durchboxen, dass ich nicht zu kurz komme. Ich muss gucken, wo ich bleibe. Leben als Kind Gottes ist etwas, und das macht dieses Kinderbuch so deutlich, was man dann auch einüben kann und soll. Und davon handelt jetzt dieser Bibelabschnitt hier im ersten Johannesbrief. Jetzt schon Kinder Gottes sein, und das ist nicht etwas, was man sich verdient, etwas, was einem zugesprochen wird. Jetzt heißt es hier aber auch, Kinder Gottes leben nicht in der Sünde. Und das ist ja doch einigermaßen herausfordernd, wenn wir das so lesen. Wer in solch einer Hoffnung lebt, heiligt sich. Das Wort heiligen, das kommt so aus dem Priesterdienst des Alten Testaments. Ein Priester, wenn er seinen Dienst antreten sollte, dann hat er zunächst mal, er durfte also zum Beispiel eine ganze Weile nicht mit irgendwas Totem in Verbindung gekommen sein. Er musste dann, bevor er seinen Dienst angetreten hat, sich dort erstmal waschen und sich vorbereiten, auch gedanklich auf diesen Dienst, dass er in die Gegenwart Gottes hineingetreten ist. Heilig heißt, es ist für Gott reserviert, es ist für Gott beiseite genommen. Da kann man nicht einfach so rein stolpern mit dem Handy in der Hand und so sagen, komm hier, reiß meinen Dienst runter im Heiligtum und dann habe ich den nächsten Termin. Sondern das ist etwas, was das ganze Leben beeinflusst. Was heißt das? Wer solch eine Hoffnung hat, heiligt sich. Vielleicht ist es deswegen hier so wichtig, dass Johannes das uns vor Augen stellt und sagt, ihr seid Kinder Gottes. Was heißt das eigentlich für die Art und Weise, wie du Auto fährst, wie du irgendwo dich anderen gegenüber benimmst? Was heißt das, dass du ein Kind Gottes bist, wenn du jetzt mit deinen nicht-christlichen Nachbarn zusammentriffst? Gehst du dahin und sagst, ja, als Kind Gottes begegne ich dem jetzt. Wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Oder er kann nicht sündigen, weil er von Gott abstammt. Hier strapaziert für unsere Begriffe Johannes das schon ganz schön, ne? Und sagt, ja, das ist genetisch so festgelegt. Wenn wir Kinder Gottes sind und sozusagen jetzt seine Gene geerbt haben, dann heißt das auch, dass wir uns entsprechend verhalten. Was heißt das jetzt? Was hat es damit auf sich, dass wir manches Mal aber den Eindruck haben, das trifft doch nicht so ganz mit unserer Lebenswirklichkeit, oder? Oder sitzt hier heute Morgen jemand, der sagt, nee, ich habe tatsächlich in der vergangenen Woche nicht gesündigt. Niemand, oder? Es meldet sich jetzt niemand, oder? gibt ja diese Anekdote von einem Mann, der vor längerer Zeit dann so aufgetreten ist und gesagt hat, ich habe meinen alten Adam seit Wochen nicht mehr gesehen, worauf andere ihn beruhigt haben. Wir haben ihn sehr wohl gesehen. Es ist ja wohl so, dass du hast ihn nicht gesehen, wir schon. Nein, es geht nicht darum, dass man jetzt Sünde leugnet und sagt, die passiert nicht. Dagegen schreibt Johannes auch zwei Kapitel vorher sehr deutlich und sagt, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann machen wir Gott zum Lügner. Nein, es geht nicht um Perfektionismus. Es geht nicht darum, jeden Fehler zu vermeiden. Und das führt in der Praxis dann dazu, dass wir jeden Fehler verleugnen. Denn wir wollen es ja nicht zugeben, dass wir dann doch versagt haben. Worum geht es hier? Konkret wird das ja nochmal deutlicher, wenn wir den Schluss sehen, Vers 10, dass es heißt, wer das tut, was vor Gott recht ist, der ist Kind Gottes. Oder wer seinen Bruder nicht liebt, der ist falsch, der liegt daneben, der ist nicht Kind Gottes. Wer seinen Bruder, seine Schwester nicht liebt. Wenn wir diesen Maßstab anlegen, müssen wir sagen, ja, haben wir wahrscheinlich auch vielleicht heute oder in den letzten Tagen versagt. Ich glaube trotzdem, wir würden das falsch verstehen, wenn wir drunter verstehen würden, dass Johannes hier davon schreibt, dass Christen niemals versagen dürfen, niemals schuldig werden. Es, schon im Alten Testament werden Menschen Gerechte genannt, obwohl wir wissen, dass keiner ohne Sünde ist. Wie kann man trotzdem gerecht sein? Gerecht können wir nur sein, indem Gott uns die Sünde vergibt. Und gerecht macht, gerecht spricht. Gerecht zu sein ist nicht ein Verdienst, sondern ein Urteil eines Richterspruchs. Du bist hiermit unschuldig gesprochen, trotz erwiesener Schuld. Das ist eine juristische Sache, gerecht zu sein, nicht eine moralische. Es heißt nicht, dass wir keine Fehler machen dürfen. Aber versuche es mal so deutlich zu machen. Es ist ein Unterschied, ob ich mit dem Auto zu schnell fahre und vielleicht auch mal geblitzt werde. Ging mir Mittwoch so, plötzlich die rote Erleuchtung. Da standen die doch glatt bei Gebersdorf. Normalerweise fahre ich da auch langsamer, aber irgendwo seitlich rausgekommen, habe beschleunigt und Gas gegeben und blub, die rote Erleuchtung. Es ist ein Unterschied, ob einer jetzt mal versehentlich falsch parkt oder ob einer grundsätzlich sagt, Verkehrsregeln interessieren mich nicht. Diese dämlichen Schilder mit dem roten Rand beachte ich grundsätzlich nicht. Das ist ein Unterschied. Und ich glaube, dass das auch den Unterschied etwas beschreibt, den Johannes hier meint. Sündigen heißt, ich lebe so, wie ich es richtig halte. Ich lebe so, wie ich das möchte und pfeife drauf, wie Gott das sieht. Und da lesen wir hier klipp und klar, das geht nicht als Kind Gottes. Neudeutsch sagt man, ist ein No-Go. Ja, es ist unmöglich. Das zieht sich durch das ganze Neue Testament. Denn Paulus wird es ja auch vorgeworfen, dass er sagt, wenn du so viel von der Vergebung redest, du riskierst doch bloß, dass die Leute da fröhlich drauf lossündigen. Und Paulus sagt, das geht doch nicht. Ist doch undenkbar. Ich kann doch nicht auf der einen Seite vom Geist Gottes regiert sein und dann so leben, als gäbe es Gott nicht. Undenkbar. Was heißt dann nicht sündigen? Nicht sündigen, Das heißt nicht, dass wir nicht versagen dürfen. Oder wenn wir versagt haben, es möglichst nicht zugeben und schnell vertuschen. Sondern, dass wir als Christen, als Kinder Gottes, keinen Pakt mit der Sünde eingehen. Es gibt ja manchmal so einen Friedensvertrag, so einen Waffenstillstand mit der Sünde. Da sagen wir, ja, so ganz perfekt ist ja keiner und da gewöhnen wir uns dran. Und naja, dann wird dann auch gern mal das so missbraucht, dass Jesus ja sagt, wer ohne Sünde ist, werfe für den ersten Stein. Und so, naja, komm, du schmeißt mir keinen Stein entgegen und ich dir nicht. Und dann finden wir uns damit ab, dass wir sagen, naja, Sünder sind wir ja alle. Das ist aber nicht das, was das Wort Gottes sagt. Ein Pakt, ein Waffenstillstand mit der Sünde gibt's nicht. Es gibt kein Abfinden mit der Sünde. Na, so ist es halt. Und, ja, ich habe mal gehört, da stand einer vorne und hat erzählt, ja, dieses Wort, das müssen wir idealistisch auslegen. Ich habe gerätselt, was ist idealistische Bibelauslegung? Thomas, vielleicht kannst du mir mal helfen, was das ist. Idealistische Bibelauslegung. Also Idealismus ist ja so diese Haltung, die man so hat, dass man sagt, na ja, aber die alte Geschichte von dieser Motte, die jede Nacht da irgendwo auf den Mond zufliegt, ja. Die anderen, die fliegen auf die Gaslaterne zu, verbrennen sich die Flügel, aber diese eine Motte, die sich einen Stern ausgesucht hat und jede Nacht auf den Stern zufliegt, den Stern niemals erreicht. Aber weil sie immer dieses hohe Ziel anpeilt, dann bei der Gaslaterne nicht verbrannt. Also nach dem Motto, wer immer ganz, ganz hohe Ziele anpeilt, der wird in seinem Leben auch ein bisschen besser. Er wird das Ziel zwar nie erreichen, aber es wird ihn bessern. Wenn das idealistische Bibelauslegung ist, das heißt dann, naja, Jesus möchte ja eigentlich nicht, was wir sündigen. Wenn wir uns ein bisschen da anstrengen, aber dann sagt er dann am Schluss, naja, komm, hast dir Mühe gegeben. Da sind wir dann bei Goethe, Faust 2. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Ich denke, das Neue Testament lehrt uns was anderes. Wir können keinen Pakt mit der Sünde eingehen und können nicht sagen, naja, komm, so ist es halt. Ich denke, ein weiterer Punkt ist vor allem wichtig, dass wir nicht an der Sünde festhalten. Was tun wir denn, wenn der Geist Gottes mir sagt, da hast du gelogen? Man kann nicht sagen, naja, wird schon keiner merken, oder? Oder ich kann sagen, Herr, gut, wenn du mir das sagst, dann werde ich es klarstellen. Dann werde ich das sagen. Oder wenn der Geist Gottes sagt, da hast du jemand verletzt, indem du lieblos ihn angeschnauzt hast. An der Sünde festhalten heißt dann, naja, das macht er so sicher auch und machen andere auch. Ich kann aber sagen, bitte vergib mir, das war nicht recht. Dann habe ich den Pakt mit der Sünde aufgekündigt. Sünde bekennen und bereinigen ist eigentlich eine herrliche Geschichte. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Sünde bekennen, dann ziehen wir dem Teufel die Maske vom Gesicht und sagen, da schaut, da ist er. Sünde bekennen heißt, den Teufel bloßstellen. Sünde vergeben lassen heißt, den Teufel auflaufen lassen, weil er dann keine Macht über uns hat. Kinder Gottes können nicht einfach mit der Sünde leben, als wäre das irgendwo so eine Wacht, der man sich beugen muss. Sondern wir dürfen tun, was recht ist, indem wir miteinander oder ganz allein um Vergebung bitten und dann gerecht vor Gott sind. In diesem Bibelabschnitt taucht eine bekannte Spannung auf. Spannung ist ja eine Geschichte, Keiner von uns mag Spannung. Also wenn irgendwo was angespannt ist, ja, dann, wenn das Hemd spannt, ja, ist es unangenehm. Das ist unangenehm. Ein Spannungsverhältnis, eine Spannung verletzt. Andererseits, wenn wir hier das Licht einschalten, dann leuchtet es nur, weil da eine Spannung da ist. Da wird ja kein Elektron irgendwo vom Elektrizitätswerk hierher gepumpt, damit es hier leuchtet, sondern das Elektron, das wandert eigentlich nicht weit weg, das geht bloß hin und her, indem die Spannung es hin und her treibt. Wenn wir sagen, wir wollen keine Spannung, dann müssen wir sagen, okay, dann kappen wir die Lichtleitung, dann ist keine Spannung drauf und dann wird sich auch keiner verletzen. Aber es wird auch finster bleiben. Eine Spannung, hier ist so ein Beispiel für Spannung, nur wenn dieses Tragseil einer Seilbahn gespannt ist, bleibt diese Gondel oben. Und unser Leben vollzieht sich in so einer Spannung. Wenn wir hier in dem Vers 2 lesen, jetzt schon sind wir Kinder Gottes. Das werden wir nicht irgendwann, wenn wir einigermaßen gereift sind als Christen. Dann kriegen wir irgendwann so den Orden angehängt, jetzt bist du Kind Gottes. Jetzt schon sind wir Kinder Gottes. Und dann schreibt Johannes weiter, es ist aber noch nicht offenbar geworden. Oder wie es in der Übersetzung heißt, wir können uns eigentlich noch gar nicht vorstellen, was das in seiner ganzen Größe bedeutet. Es ist noch nicht offenkundig, dass jeder uns das von Weitem ansieht. Dass dieses Begreifen dieser Spannung kann uns vor Extremen bewahren. Es kann uns davor bewahren, dass wir als Christ so leben und sagen, wie es manche ja tun, ach, so müsst ihr mich halt nehmen, so bin ich halt. Es ist halt so, naja, im Himmel wird es mal anders werden, aber jetzt müsst ihr mich halt so nehmen, wie ich bin. Punkt aus. Das wäre der Pakt mit der Sünde. Es bewahrt uns aber auch diese Spannung vor dem anderen Extrem, dass sich Menschen sich sagen, ich bin nur dann wirklich Christ, wenn ich niemals versage, wenn ich niemals schuldig werde, keinen Fehler mache. Jetzt könnte man ja sagen, Mensch, Spannung ist doch unangenehm. Gucken wir, ob man den goldenen Mittelweg finden. Naja, bei so einem Tragseil, der goldene Mittelweg ist wahrscheinlich der, man legt das Seil unten auf den Boden und die Gondel dazu. Ein Seil, was nicht gespannt ist, wird nicht tragen. Aber so eine Spannung beinhaltet auch die Gefahr, dass mal die eine Seite mehr und die andere mehr zieht. Und es ist ein Zeichen für ein gesundes geistliches Leben, wenn wir mal in die eine oder in die andere Position vielleicht auch mal aus dem Gleichgewicht kommen und dann wieder korrigiert werden. Die Bibel lehrt uns kein mittelmäßiges Christsein, wo alles irgendwo im Lot ist, wo keine Spannung mehr da ist. Sondern, ja, Spannung hat was Beunruhigendes. Deswegen, wenn jemand hier heute sitzt, der sagt, ich weiß nicht, ob ich wirklich ein Kind Gottes bin, weil immer wieder passiert es mir, dass ich schuldig werde, dann muss heute die Spannung in diese Richtung korrigiert werden. Du bist Kind Gottes. Und darfst wieder umkehren und Vergebung empfangen. Und vielleicht sitzt jemand heute, der sagt, na ja, komm, also so bin ich halt. Dann ist es wichtig, auch heute mal die Spannung in die andere Richtung zu korrigieren. Wer solch eine Hoffnung hat, der heiligt sich, weil Christus heilig ist. Christsein ist keine müde Geschichte, nicht etwas, wo alle Spannungen aufgehoben sind und wo wir irgendwo so alles in Mittelmäßigkeit versinkt, sondern gerade diese Spannung hält uns auch lebendig. zu sagen, Herr, was hast du vor? Wo stehe ich in der Gefahr, in so Gleichgültigkeit abzugleiten und mich in Teilen meines Lebens mit der Sünde abzufinden, nichts mehr dagegen zu unternehmen, dass ich eigentlich in Jesus die Möglichkeit habe, mein Verhalten zu verändern. Vielleicht aber auch die andere Korrektur, zu sagen, nein, ich bin Kind Gottes und das bin ich durch Jesus. Und deswegen darf ich auch wieder umkehren und darf auch wieder zurechtkommen. Vielleicht steckt es auch in dem Satz, was Jesus so sagt in Johannes 13, als Jesus, bevor er mit seinen Jüngern das Abendmahl feiert, lesen wir ja, dass Jesus sich die Schürze umbindet, seinen Jüngern die Füße wäscht. Und wir kennen diese Geschichte, wo Petrus dann sagt, nein, 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 Meister, nicht, nur nicht. Und Jesus sagt, wenn ich dir die Füße nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Was sagt Petrus? Ja, dann gleich ein Vollbart. Dann gleich richtig. Und dann sagt Jesus, wer gereinigt ist, der muss nicht jedes Mal neu gereinigt und Vollbart kriegen. Aber die Füße werden trotzdem schmutzig. Vielleicht ist das ein Bild für unser Christsein. Ja, es ist unmöglich, über den Boden dieser Welt zu laufen, ohne dreckige Füße zu kriegen. Das heißt auch mal schuldig zu werden dazwischen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich mich jetzt mit dem Dreck an den Füßen so sehr anfreunde, dass dieser Dreck irgendwann den ganzen Körper bis zum Scheitel erfüllt. Und ich gar nichts mehr unternehme dagegen. Lasst uns in dieser heilsamen Spannung bleiben. Wir sind schon Gottes Kinder. Aber wir freuen uns drauf und sehnen uns danach, dass das offensichtlich wird. Dass dann wirklich die Sünde gar nicht mehr an uns rankommen kann. Dass wir sie tatsächlich so hinter uns lassen, dass sie uns gar nicht mehr irgendwo übereilen oder überrumpeln kann. In dieser Spannung sind wir. Und so lädt uns Jesus auch ein. Durch sein Wort im Abendmahl uns immer wieder diesen Zuspruch zu holen. Schau mal, für dich habe ich mich gegeben. Für dich ist dieser Zuspruch, dass du mein Kind sein darfst. Nicht, dass du zwischendrin auch versagst und schuldig wirst, ist das Problem. Sondern wenn du dich damit abfindest, wenn du in so einen Waffenstillstand eingehst und sagst, ist halt so. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.